Hallo, ich bin Lukas Lang, E-Commerce-Dozent an der IHK-Akademie und zertifizierter Media Buyer. Kennst du auch das Gefühl, wenn du kurz davor bist, auf den Jetzt-Kaufen-Button zu klicken? Aber irgendetwas hält dich zurück. In den nächsten Minuten zeige ich dir, wie Checkout-Marketing diesen entscheidenden Moment optimiert, deine Verkäufe steigert und deine Kunden zu Fans macht. Du hast also guten Grund, gespannt zu sein.
OMT.
Zwei interessante Wörter, einmal Scarcity und FOMO. Scarcity soll so die Knappheit vermitteln und FOMO, Fear of Missing Out, also Angst haben, etwas zu verpassen. Spielt man mit der emotionalen Komponente, dass sozusagen andere schon diesen Benefit haben, das Produkt, den Vorteil, aber man kann sozusagen es möglicherweise verpassen. Wenn man das klar kommuniziert, kann man hier auch gewisse verkaufspsychologische Tricks anwenden, um hier die Conversion zu optimieren. Ich gehe drauf später nochmal ein bisschen mehr drauf ein, was so die menschenzentrierte Variante betrifft. Man soll ja nicht nur verkaufen, sondern auch den Nutzen des Menschen dahinter nicht vergessen. Es soll ja auch einen Benefit dahinter haben, nicht das Gefühl haben, er ist irgendwie in einer Mega-Verkaufs-Sales-Plattform, wo nur getrimmt wird auf Sales.
Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Lukas, was genau beschreibt das Buzzword Checkout-Marketing?
Ja, eine sehr gute Einstiegsfrage. Da möchte ich gern mit einer typischen Alltagssituation starten, wenn wir da an den Supermarkt denken, den man lokal häufiger frequentiert in der Woche und besteht an der Kasse. Was sehen wir da im Regelfall? Meistens Artikel, die zum Impulskauf verleiten sollen, wie Kaugummis oder Kleinigkeiten. Süßigkeiten zum Beispiel. Auch die Kinder freuen sich immer, wenn sie mit den Eltern einkaufen gehen und letzten Drücker noch hier schöne Süßigkeiten mit einheimsen wollen.
Ich weiß nicht, ob sich da die Kinder mehr freuen als die Eltern. Die Eltern kotzen wahrscheinlich vor dann.
Genau, ja. Dieser Thematik sind sich auf jeden Fall die Marketingmenschen bewusst im Supermarkt, dass man hier noch ein bisschen Umsatz mitnehmen kann. Das ist einmal im Analogen, und im Digitalen bezieht sich Checkout-Marketing auf die strategische Optimierung A, des Bezahlprozesses, um Conversions zu erhöhen, B, um Warenkorbabbrüche zu reduzieren, und C, die Kundenzufriedenheit zu steigern, wenn man sie mal kurz zusammenfassen möchte. Diese drei Bereiche. Und Checkout-Marketing beinhaltet auch die Implementierung verschiedener Techniken und Strategien, auf die wir noch eingehen werden, während der letzten Phase der Customer Journey.
Warum ist Checkout-Marketing deiner Meinung nach so wichtig? Also außer, dass man jetzt Eltern im Supermarkt verärgern will?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Ich habe es jetzt leicht angeteasert. Es hat einmal eine Wichtigkeit, weil es die Warenkorbabbrüche reduziert. Hier gibt es auch eine interessante Statistik vom Jahr 2024 vom Baymart Institute. Die hatten rausgefunden, also die hatten insgesamt 49 Studien sich angeguckt und dann den Wert kumuliert zusammengefasst und kamen da auf ca. 70% raus. Das ist die Warenkorbabbruchrate weltweit. Also 7 von 10 Personen, die sozusagen an einem Kassenband stehen im Supermarkt, kaufen dann doch nicht ein. Und das ist schon krass im übertragenen Sinne, wenn man es im digitalen Raum sieht. Einmal schafft das Checkout-Marketing, dass man das reduziert. Dann haben wir als zweiten Punkt noch die Steigerung der Conversions. Also es wirkt sich auch positiv im Geldbeutel des Unternehmens aus. Dann haben wir eine Verbesserung des Kundenerlebnisses. Also die Customer Journey wird optimiert. Das kann auch zu Wiederholungskäufen und zu einer höheren Markentreue führen. Und es baut auch Vertrauen auf durch Implementierung, sei es Vertrauenssignalen, Sicherheitsmaßnahmen während des Checkouts. Ermutigen werden Kunden, die Käufe sozusagen damit abzuschließen.
Spannend. Erzähl uns doch mal, wieso du dich so intensiv mit dem Thema beschäftigst.
Auch eine sehr gute Frage. Ich habe eine Anfrage erhalten von der IHK-Akademie Südlicher Oberrhein, also Freiburg-Offenburg, die Ecke relativ im Süden Deutschlands. Ich sagte so ein bisschen die sonnigste Region Deutschlands. Und die hatten Dozenten gesucht gehabt für den Lehrgang Fachwirt für E-Commerce. Das heißt, klar, ich bin auch im Daily Business damit beschäftigt, aber das ist nochmal eine andere Komponente, weshalb man die Thematik nochmal tiefgründiger einarbeiten muss, um es dann angehenden Fachwirten auch beizubringen, weshalb das Thema Checkout-Marketing grundsätzlich im E-Commerce für mich sehr relevant geworden ist und es so ein bisschen die Kuh vom Eis trennt, wenn man das auch richtig macht.
Bist du da selbst auch als Berater unterwegs, oder?
Genau, ich bin da auch als Dienstleister tätig im digitalen Marketing. Genau, möchte eigentlich zu viel über mich reden, lass gerne über meine Kunden, über mich sprechen. Genau, aber da bin ich auch tätig.
Ich frage dich ja. Wenn ich dich frage, ich bin hier Host, ich darf das. Deswegen, dann darfst du auch erzählen. Also für mich ist immer der Punkt, warum. Checkout-Marketing ist ein Thema, ich glaube, das haben wir, du hast ja einen Artikel bei uns auch dazu geschrieben, da komme ich gleich noch dazu. Ist ein Thema, das geistert ja nicht erst seit gestern rum. Und da gibt es natürlich ein paar Experten und ich wollte den Leuten schon mal zeigen, dass wir jetzt auch hier jemanden sitzen haben, der sich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt, aus verschiedenen Gründen, damit die Hörer dann auch wissen, okay, das, was jetzt kommt, das, was wir jetzt noch erzählen wollen, das hat auch Hand und Fuß. Und dementsprechend habe ich dich mal gefragt. Wir haben uns beim Clubtreffen in Freiburg kennengelernt, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau, richtig. Ja, ich war zweimal dabei. Ja.
Und wir haben länger gesprochen, einmal bist du auf mich zugekommen, jetzt schließen sich bei mir Kreise, sehr cool. In deinem Artikel bei uns sprichst du von Grundlagen, übrigens den Artikel haben wir in den Shownotes verlinkt. Lukas, du hast eben von der Studie erzählt. Ist die öffentlich zugänglich? Können wir die in den Shownotes verlinken oder ist die nicht öffentlich zugänglich?
Ja, die ist zum Glück öffentlich zugänglich. Die kann ich gerne noch verlinken und ihr könnt es dann platzieren.
Sehr gut. Dann schickst du mir die am besten im Anschluss und dann haben die Hörer auch diese Studie zur Hand. Finde ich nämlich eine sehr starke Erkenntnis, die du uns da eben geschildert hast. In deinem Artikel bei uns sprichst du von Grundlagen, an die man sich halten muss, um erfolgreiches Checkout-Marketing zu praktizieren. Was sind das für Grundlagen?
Ja, da haben wir eigentlich ein Buffet an verschiedenen Grundlagen, die wir bedienen können. Wir könnten zum Beispiel mal anfangen mit der Anzeige von Trust-Elementen, also Vertrauenselementen, die einem dabei helfen, ein Gefühl zu haben, okay, hier bin ich richtig. Hier kann ich gerne als Beispiel aus dem Artikel den Anbieter Bergfreunde nennen. Das ist ein Outdoor-Ausrüster und er bietet in seinem Checkout-Prozess relativ prominent immer seine Trusted-Shops-Bewertungen mit Icon, mit Siegel an, mit Serviceversprechen wie zum Beispiel 100-Tage-Rückgaberecht, Kaufverpflichtung und auch den Trusted-Shops-Käuferschutz. Das hat auch eine große Autorität, also wenn man das auch hinterlegt, wird es auch positiv wahrgenommen. Dann ein Bereich, der sicherlich nicht unterschätzt sein sollte, ist einmal die klare Darstellung der Datenschutzrichtlinien sowie der AGBs. Dass man auch weiß, okay, was lasse ich mich hier ein, wenn ich hier einkaufe, wenn ich zum Beispiel Neukunde bin und das Unternehmen noch nicht gut genug kenne. Dann die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel außerhalb der normalen Geschäftszeiten eine Bestellung tätigt, dass man eine Kundenservice-Option anbietet, also einen Rückruf, dass man FAQs beantwortet. Das wären noch Grundlagen, die man berücksichtigen könnte oder Live-Chat-Support. Dann sind wir Menschen, wir vertrauen lieber auch andere Menschen, was sie so für Erfahrungen gemacht haben im Unternehmen. Deswegen sind so Social-Proof-Elemente nicht verkehrt, wie Kundenbewertungen, wie gerade erwähnt, von Trusted Shops oder Testimonials. Vertraute Zahlungsoptionen sind sicherlich nicht uninteressant. Dann gibt es noch die Fortschrittsanzeige. Wir kennen das aus Mobile Funnels im Social-Media-Bereich. Da wollen wir ja die Customer Journey auch optimieren und das Erlebnis vom Kunden maximieren und haben da auch immer das Progress-Symbol unten angezeigt, also die Fortschrittsanzeige, die so das Gleiche auch im Checkout-Prozess anbieten, damit der Kunde weiß, wie viele Schritte er noch zu gehen hat. Und wenn er die Schritte dann durchgangen hat, ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn wir da noch Vertrauen schaffen, indem wir eine Bestellübersicht anzeigen, wo wir die Kosten nochmal aufschlüsseln, einschließlich Steuern und Versandkosten, dass dann nicht irgendwie noch was dazu kommt. So ein paar Punkte mal angeschnitten, da gibt's noch viel mehr, auf die können wir gerne noch weiter eingehen. Aber das fürs Erste, genau.
Ich hätte dich jetzt auch gefragt, wenn du noch mehr Tipps hast, außerhalb vielleicht der Grundlagen, dann machen wir weiter. Also ich glaube, da können wir jetzt gar nicht genug liefern.
Können wir gar nicht genug liefern, okay, perfekt. Also ich nehme da gerne auch als Beispiel Amazon. Amazon arbeitet sehr viel mit Daten und hat viel AB-Tests auch gemacht. Und die haben festgestellt, dass vor allem One-Click-Bestellungen ein Goldstandard mittlerweile geworden ist, wenn man wiederkäufend oder häufiger zum Beispiel mit dem Amazon-Account bestellt, seine Lieferadressen hinterlegt ist, seine Sachen hinterlegt ist, dass man nicht jedes Mal aufs Neue 2-3 Seiten durchklicken muss, sondern mit einem Klick direkt kaufen kann. Das wäre zum Beispiel eine Option, die man im Online-Shop an sich selber auch noch mit anbieten kann. Dann finde ich noch eine Studie interessant vom gleichen Institut, auch vom Baymark-Institut. Schicke ich gerne den Link noch mit rein. Die haben auch festgestellt, dass der durchschnittliche Checkout-Fluss 11,3 Formularelemente hat. Und die Studie hat interessanterweise festgestellt, dass es auch möglich wäre, diese 11,3 Formularelemente auf 7 zu reduzieren, ohne dass man gleichzeitig auf notwendige Informationen verzichten muss. So kann man zum Beispiel prüfen, ob man Formularfelder minimieren kann, nur das Wesentliche abfragt. Dann gibt's so Klassiker wie Autofill oder Adressvalidierung. in Google Chrome zum Beispiel kennt man das Phänomen, wenn man häufig Adressen eingibt, kann man sie speichern, muss man sich neu wieder eingeben. Dann One-Page-Checkout bietet sich auch an, wenn man gewisse Komplexität reduzieren möchte. Genau, und klare und prägnante CTAs sind sicherlich auch nicht verkehrt, um was man auch nicht unterschätzen darf, dadurch, dass wir meistens das Handy zur Hand haben und häufiger damit auch googeln und auch bestellen, dass man es aufs Mobilgerät auch optimiert, insbesondere.
Wie sieht es mit dem Thema Personalisierung im Checkout aus?
Auch ein sehr wichtiger Punkt. Gefühlt, wenn man jeden E-Commerce-Trendbericht liest, kann man erkennen, dass eine Tendenz entsteht, dass die Nutzer immer mehr personalisierte Inhalte sehen möchten. Und hier kann man verschiedene Möglichkeiten nutzen, wie zum Beispiel eine personalisierte Produktempfehlung, die basiert auf Daten vom Browsingverlauf oder aus früher getätigten Käufen. Dann maßgeschneiderte Versandoptionen. Es gibt nicht wenige, die einen bevorzugten Versanddienstleister haben, sei es jetzt zum Beispiel auf dem Land oder in der Stadt, der besser funktioniert, der schlechter funktioniert, dass man dann auch dementsprechend basierend auf der Historie auch wieder die richtigen platziert. Für den jeweiligen Kunden dann gespeicherte Zahlungsinformationen, ähnlich wie Amazon zum Beispiel das auch mit drin hat, dass man die einmal hinterlegen kann und dann kann man die wiederverwenden, muss nicht wieder neu sich legitimieren. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, dass man den Online-Shop lokalisiert, wenn man zum Beispiel international tätig ist, deutschsprachigen Raum, auch in der Schweiz, in Österreich, kann man es vielleicht auch noch die Landessprache mit ein bisschen Dialekt auch anpassen. Das wäre auch eine Möglichkeit von Personalisierung, auch die Währung. Dann die personalisierte Abbruch-Wiedergewinnung ist noch eine Option, die man bedienen kann. Hier kann man Kundendaten nutzen, um gezielte E-Mails zu verschicken, wenn sie zum Beispiel Warenkorb abbrechen, also wenn sie schon so weit gewesen sind im Checkout, dass sie Name und E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Hey, Max Mustermann, ich habe gesehen, du hast dich für das Produkt interessiert. Können wir dir eben noch was Gutes tun, um dich zum Kauf zu motivieren? Und angepasste Checkout-Filter sowie KI-gesteuerte Chatbots bieten noch eine Möglichkeit an, personalisiert den Checkout-Prozess zu optimieren.
Ist das ein guter Tipp für die Zuhörer, auch wenn es jetzt kein Online-Marketing-Tipp ist, wenn man wirklich etwas kaufen will, erstmal in den Warenkorb legen und dann erstmal nicht kaufen, weil man hofft, man kriegt noch ein Angebot im Nachgang?
Eine sehr, sehr legitime Frage habe ich mich in Vorbereitung des Interviews auch gestellt. Hier gibt's zwei verschiedene Meinungen. Ich bin bei dem Lager, wo sagt, man muss sehr vorsichtig damit umgehen, weil, wie du richtig angedeutet hast, es kann ausgenutzt werden. Also wirklich nur segmentiert anbieten. Und auch in Maßen, also jetzt nicht mit 30% werben, sondern vielleicht mit 5% oder das Verbinden mit einem E-Mail-Lead. Also wenn du dich für unsere E-Mail-Newsletter anmeldest, kriegst du auf deine erste Bestellung dann noch 10% als Warenkorbabbruch-E-Mail.
Ich habe, der Hintergrund der Frage ist, also ich wollte genau das darstellen, jetzt weniger den Hörern einen Tipp geben, wie sie sich verhalten sollen, sondern eher den Anbietern den Tipp geben, damit aufzupassen. Das war eigentlich mein Ziel der Frage, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Umkreis ist das so, wenn ein Handyvertrag ausläuft, sagt jeder immer, kündige auf jeden Fall, weil die kommen nämlich mit Wiedergewinnungsangeboten auf dich zu und das passiert auch jedes Mal. Also wenn ich einen Vertrag kündige, dann kriege ich irgendwann diesen Anruf mit irgendeinem Angebot und de facto plane ich mir dieses Angebot mittlerweile schon ein. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt öffentlich sagen sollte, aber ich hoffe, meine Telekom-Berater hören jetzt nicht zu. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das darf halt auch nicht passieren, dieser Effekt, dass man halt eigentlich nur noch drauf wartet, wann bekomme ich das Angebot, weil ich habe es mir jetzt in den Warenkorb gelegt.
Ja, unbedingt, weil sonst verscherzt man sich auch dann mit seinen Stammkunden, wenn die dann das so ein bisschen mitbekommen, dass man jedes Mal als Neukunde gefühlt abbrechen kann und kriegt dann ein paar Prozente noch am Top reduziert. Macht natürlich auf Dauer keinen Sinn.
Wobei die also Stammkunden das ja auch nutzen können. Ja.
Stammkunden können es auch nutzen, wenn sie zum Beispiel noch nicht die Warenkorbabbruchsgeschichte genutzt haben.
Ja, das ist spannend. Genau. Was hältst du denn von Exit-Intent-Pop-Ups?
Ja, ist ein Tool, was als leistungsstark wahrgenommen wird, wenn man es richtig einsetzt. Also jetzt auch nicht penetrant bei jedem Wegklicken sozusagen, Abbruch. Es gibt ja auch einige Tipps, wie man es effektiv nutzen kann. Zum Beispiel sollte man aufs Timing gucken. Also wenn das Pop-up sozusagen nur auslösen, wenn der Nutzer die Absicht hat, die Checkout-Seite zu verlassen, also jetzt nicht unbedingt einfach einen Klick zurück, sondern wirklich mit dem X zum Beispiel im Browserfenster komplett die Schotten dicht machen will, gut deutsch gesagt, dann sollte man, wenn man ein Pop-up Exit Intent anbietet, auch einen attraktiven Rabatt anbieten, wie zum Beispiel einen kostenlosen Versand oder ein anderes wertvolles Angebot zur Verfügung stellen. Hey, nach dem Motto, nimm zwei Artikel in den Warenkorb und spare im zweiten noch 10-15%, um hier auch einen gewissen Cross-Sell-Upselling noch mit anzubieten. Es sollte einfach gehalten sein, also wird es kein Riesentext sein, klar, prägnant. Vielleicht kann man es sogar auch noch personalisieren, je nachdem, in welchem Stadium der Nutzer war im Checkout-Prozess. Und wie bei allen bietet sich auch hier an, AB-Testing zu betreiben, mit verschiedenen Layouts, Texten, Angeboten zu arbeiten, was am besten hier funktioniert. Und zu guter Letzt wieder auch mobil nicht vergessen, dass auch mobilen Geräten gut lesbar und interaktiv ausschaut. Hier habe ich in dem Artikel bei euch auch ein Beispiel hinterlegt. Das ist die Plattform Caraway. Hier sehen wir einmal ein Screenshot von einem Pop-up-Fenster, wo man einen kostenlosen Versand erhält ab einem bestimmten Bestellwert, wenn man sich zum Beispiel hier auch einträgt mit Telefonnummer.
Hm. Hast du noch irgendwelche weiteren Tipps? Also ich höre dir gerne zu, muss ich sagen. Also es sind so viele Punkte, wo ich gerade beim Checkout, man denkt ja immer, also ich kann ja mal sagen, wie wir mit dem Checkout umgehen. Wenn wir bei uns einen Checkout haben, machen wir viel zu wenig. Aber was wir zum Beispiel machen ist, bei Usern, die wir halt, also wir sind HubSpot-User, wir wissen natürlich, wer die bei uns angemeldet sind, da erkennen wir natürlich, wer im Checkout war und wer nicht. Und wir verschicken dann normalerweise im Nachgang eine Mail nach dem Motto, hey, wie sieht's aus, aber ohne ein Angebot mitzuschicken. Was wir aber tatsächlich auch machen, weil wir meistens dann auch den direkten Zugang zu dem User haben, sei es eine Telefonnummer, wie auch immer, dass wir auch wirklich mal hinterhergehen, dass wir sagen, wir warten mal 2 Tage, vielleicht hat er es ja wirklich nur pausiert, aber wenn er nach 2 Tagen immer noch nicht gebucht hat, dann fragen wir ihn auch mal, woran lag es denn? Tatsächlich mit Vertriebsaspekt, dass wir auch abschließen wollen, aber natürlich auch, und das halte ich immer für sehr, sehr wichtig, auch um zu lernen, warum sind sie abgebrochen. Manchmal hat es mit der Plattform zu tun, manchmal gibt es aber auch einen ganz krassen Grund, der vielleicht also gar nichts mit uns zu tun hat, sondern wie, ja, ich muss doch nochmal das Budget erfragen oder was auch immer. Und dann weiß man zumindest, okay, woran kann man ansetzen? Und deswegen bin ich mal ein Fan davon, im Nachgang auch mit den Leuten in Austausch zu gehen. Wenn ich natürlich im Online-Shop bin, wo ich 10 Euro Produkte verkaufe, dann ist das natürlich ein Thema, alle anzurufen, macht natürlich keinen Sinn. Das machen wir und wir nutzen tatsächlich ein externes Tool, das, also kein Checkout-Marketing-Tool, da würde ich dich nachher mal fragen, ob du da irgendwas empfehlen kannst, weil da gibt es ja ein paar. Ich weiß, dass wir auch schon mal mit 1, 2 im Austausch waren bezüglich Vermarktung bei uns. Aber was wir nutzen ein Tool, das nennt sich LXP. Das ist ein Tool, was im Prinzip die Firmen wiedererkennt bei uns auf der Plattform zum gewissen Anteil. Und wenn wir auf den Checkout-Seiten die Firmen erkennen, und nicht bei uns in der Datenbank hatten, also sprich, wir können nicht mit denen sehen, wer war das auf über HubSpot oder so, dann rufen wir tatsächlich auch da an in den Firmen und fragen, hey, irgendjemand bei euch, weil wir dürfen ja keine personalisierten Daten rausgeben, aber irgendjemand aus eurer Firma war bei uns auf der Seite und wollte ein Ticket kaufen und wir würden gerne wissen, warum er es nicht gekauft hat, damit wir lernen können und da so die Hälfte der Leute redet dann auch mit uns. Also manche wimmeln uns halt auch ab, aber sind doch schon relativ viele, die dann auch mit uns reden. Und da kommen auch, ich will nicht sagen exorbitant, aber es kommen schon deutliche Umsatzsteigerungen durch diese Maßnahme mit rein, weil die Leute halt vielleicht doch einfach nur abgelenkt worden sind und es dann vergessen haben. Ich meine, dieselben Sachen, die ja auch zutage kommen, wenn du das nur rein digital machst. Aber da kann auch der persönliche Kontakt via Telefon zum Beispiel tatsächlich auch ein Mittel sein. Das sind so die Sachen, die wir machen. Also LXP ist ein Tool, das ich immer empfehlen würde. Manche kennen vielleicht SalesViewer oder so, solche Tools. LXP ist im Endeffekt genau dasselbe. Ich finde es persönlich ein Ticken besser, aber weil es ein bisschen mehr Daten ausspielt. Aber per se ist es mehr oder weniger das Gleiche. So gehen wir damit um. Die Frage ist, was gibt es? Also Checkout-Marketing ist ja noch ein bisschen mehr. Das hast du ja am Anfang gesagt. Nicht nur, dass wir die Leute dazu bekommen, dass die nicht gekauft haben, kaufen, sondern auch, dass die kaufen wollen, Upselling machen, oder?
Ja, sehr gut. Ich würde gerne noch anklingen auf deinen Gedanken, die du angesprochen hattest aus eurem Insight. Also vielen Dank für die Offenheit. Also es klingt sehr, sehr sinnig, was ihr macht, dass ihr eine Umfrage macht, wenn zum Beispiel ein Warenkorbabbruch passiert, weil man nennt sie auch im Media Buying Bereich Retargeting. Wenn da zum Beispiel eine Ads-Kampagne läuft und der Nutzer nicht konvertiert, sind die Gründe auch, wie du richtig gesagt hast, nicht unbedingt ein Grund, was der Website irgendwie anzulasten ist, sondern es kann ein Familienvater sein, wie du zum Beispiel, der einen Sohnemann hat und der kommt ins Zimmer rein und hat irgendeine Frage oder du hörst irgendetwas, kriegst einen Anruf, es klingelt, du bist in der Bahn, bist auf der Arbeit, in der Mittagspause. Es kann eben in jedem Alltag von jemandem was dazwischen kommen, weshalb man nicht abschließt und konvertiert. Deswegen ist es umso besser, wie du es gerade richtig schon gesagt hattest, dass man hier die Gründe auch erfragt, sei es per E-Mail, wenn man die Daten hat, oder auch telefonisch, um da auch gewisse Ableitungen zu treffen. Und zurück zu deiner Frage, welche weiteren Möglichkeiten man noch hat, hier den Checkout zu optimieren, sind zwei interessante Wörter. Einmal Scarcity und FOMO. Scarcity soll so die Knappheit vermitteln und FOMO, Fear of Missing Out, also Angst haben, etwas zu verpassen. Das spielt man mit der emotionalen Komponente, dass sozusagen andere schon diesen Benefit haben, das Produkt, den Vorteil, aber man kann sozusagen es möglicherweise verpassen. Wenn man das klar kommuniziert, kann man hier auch gewisse verkaufspsychologische Tricks anwenden, um hier die Conversion zu optimieren. Ich gehe drauf später nochmal ein bisschen mehr drauf ein, was so die menschenzentrierte Variante betrifft. Man soll ja nicht nur verkaufen, sondern auch den Nutzen des Menschen dahinter nicht vergessen. Es soll ja auch einen Benefit dahinter haben, nicht das Gefühl haben, er ist irgendwie in einer Mega-Verkaufs-Sales-Plattform, wo nur getrimmt wird auf Sales. Genau bei Scarcity und FOMO kann man zum Beispiel hier, wenn ich in den OMT-Artikel reingucke, das Beispiel bei Booking.com sehen. Brauche ich, glaube ich, nicht jedem erklären, was das genau ist. Wenn man da ein Hotel bucht, zum Beispiel in München oder Hamburg und dann auch schon das jeweilige sich ausgesucht hat, man ist in Anführungsstrichen im Checkout-Prozess, sind die dafür bekannt, dass die auch verknappen, also dass die Scarcity anwenden, indem sie zum Beispiel kommunizieren, begrenztes Angebot in Berlin zu ihren Reisedaten, so und so viele Hotels sind auf dieser Seite nicht mehr verfügbar. Also es soll auf jeden Fall animieren, hier schneller zum Ziel zu kommen und nicht gerade noch ewig zu warten.
Hm. Wer kennt das nicht von Booking.com? Warte, du bist irgendwo in der tiefsten Prärie, keine Ahnung, hat er mal überzeugt sein, weiß nicht mehr, wer dieses Dorf kennt. Ich kenne es familiär. Und ich glaube, da gibt es kein einziges Hotel. Und dann, wenn da ein Hotel wäre, 5 andere schauen sich das auch gerade an. Es sind nur noch 3 Plätze frei. Ich weiß nicht mehr, ob da 5 Einwohner gibt. Aber es gibt auch keinen Grund, da überhaupt hinzufahren. Deswegen gibt's, aber ja, trotzdem, es wirkt. Es funktioniert, definitiv. Wenn du, lass doch mal irgendein Event hingehen, du gehst auf eine Konferenz oder du gehst noch schlimmer aufs Oktoberfest oder so, dann nimmst du das natürlich auch sofort ab, dass da es alles knapp wird und so weiter. Und dann bist du nicht nur bereit, schneller zu kaufen, sondern du bist vielleicht auch bereit, höhere Preise zu akzeptieren.
Absolut, ja. Wie du es gerade gesagt hast, der Social Proof, auch der Countdown-Timer, wie lange es so lange noch gültig ist. Oder so eine Art Reservierungssystem, das würde ich jetzt nur für 10 Minuten reserviert. Danach ist es wieder für andere, in Anführungsstrichen, freigegeben. Genau, Verknappung nutzt tatsächlich auch eine Marke, die ich sehr gerne trage, ohne Produktplatzierung zu machen, Nike. Da war ich mal in deren Online-Shop, habe mich nach einer Winterjacke umgeguckt und habe auch einen Screenshot beigefügt in den Artikel. Das ist einer von Atletico Madrid als Beispiel und da stand es drin, der Bestand ist niedrig, du solltest bald bestellen. Also hier eine gewisse Dringlichkeit auch verschaffen, auch wenn man jetzt nicht weiß, wie viel wirklich noch auf Bestand da ist. Aber das sind so Elemente, die man noch integrieren kann. Aber wie gesagt, man sollte vorsichtig damit umgehen, nicht, dass es unglaubwürdig rüberkommt, wie du selbst gerade aus eigener Erfahrung festgestellt hast, kann es dann auch vielleicht abschrecken, wenn es zu gekünstlich ist.
Lass uns nochmal über einen Punkt reden, den ich für sehr wichtig empfinde, ist das Thema Zahlungsoptionen. Also du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber ich habe immer das Gefühl, dass jedem Online-Marketer klar ist, dass man das braucht, auch verschiedene Zahlungsoptionen. Und trotzdem würde ich gerne nochmal darüber reden, beziehungsweise auch mal überlegen, gibt es bestimmte Innovationen. Also in deinem Artikel hast du es kurz angesprochen. Was sagst du jetzt, was kannst du uns dazu sagen? Flexible Zahlungsoptionen, ja oder nein? Und welche Innovationen gibt es?
Also zum Thema Zahlungsoptionen auch ein sehr wichtiger Punkt. Sollte man bestenfalls, wenn es möglich ist, mehrere verschiedene Anbieter implementieren. Was so ein bisschen im Wachstum ist und teils innovativ noch betrachtet werden kann, ist die Funktion Buy Now, Pay Later, gekürzt BNPL. Und das sind Dienste wie Klarna, PayPal, Afterpay oder Affirm, wo man den Artikel jetzt kauft, aber später erst bezahlt, sei es in Raten oder einen Monat später zum Beispiel oder erst wenn man es erhalten hat, Kauf auf Rechnung, so Geschichten. Und um da die gewisse Tendenz nochmal zu verdeutlichen in dem Bereich, hier habe ich auch eine Statistik, diesmal nicht vom Baymark-Institut, sondern vom Juniper Research, gibt es auch eine Verlinkung im Anschluss. Die haben im Jahr 22 festgestellt, dass der BNPL-Markt Volumina bei 266 Milliarden Dollar lag. Und die haben prognostiziert, dass 6 Jahre später, 2027, dieser Wert über das Dreifache liegen wird, also bei 895 Milliarden Dollar. Also die Leute werden immer häufiger Produkte, Artikel bestellen, die sie jetzt haben, aber später erst bezahlen können, damit sie eine gewisse Flexibilität auch haben in der
Einkaufen. Das ist spannend, wie du das ausdrückst. Ich muss dir einmal sagen, ich mache ja kein Consulting heute mehr, aber wie oft bin ich im E-Commerce reingegangen und habe strategische Online-Marketing-Beratung gemacht oder vor allem, kommen wir ein bisschen aus dem SEO-Bereich, SEO-mäßig. Aber da gab es natürlich auch solche Themen und ein Punkt, der immer wieder angesprochen wurde, war das Thema Zielgruppe. Und eigentlich mit dieser Maßnahme spreche ich ja Zielgruppen an, die nicht ganz so liquide sind in erster Linie. Also du sprichst mir von Flexibilität. Ja, das klingt optimistisch positiv, dass ich flexibel sein will. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich das zinsfrei bekomme, ja, dann habe ich lieber mein Geld noch einen Monat länger auf der Bank und nehme mir die Zinsen mit. Dann können wir wirklich von Flexibilität reden. Ich glaube aber, das ist nur ein Bruchteil der Leute so betrachtet, sondern ich glaube, es sind eher die, die diesen Monat kein Geld mehr haben und halt nächsten Monat erst bezahlen wollen. Aber reiße ich mich da nicht auch rein in das, also weißt du, worauf ich hinaus will? Also ist das dann wirklich die Zielgruppe, die ich als Shop haben will, die perspektivisch vielleicht auch nicht bezahlen kann? Also jetzt können wir natürlich auch über ethische Themen reden, wie, das machen wir jetzt bitte nicht, aber ich will es kurz mal ansprechen, ethische Themen wie, wir sind eh überschuldet, gefühlt in den die privaten Konsumer, wie viele Leute buchen ihre Urlaube mittlerweile auf Pump und so weiter und so fort. Ist das eine Entwicklung, die wir eigentlich haben wollen? Sei mal dahingestellt. Aber kriege ich meinen idealen Kunden mit dieser Maßnahme?
Ja, sehr legitime Frage, auch nicht so einfach zu beantworten. Da ist, glaube ich, so ein bisschen jeder selbst gefragt, wie er so ein bisschen seine Zielgruppenanalyse erstellt hat. Ob es jetzt in Anführungsstrichen eher die weniger liquiden Kunden sind oder auch die, wo ein bisschen zahlungskräftiger sind, kommt ein bisschen aufs Produkt drauf an. Ich muss gestehen, wenn ich ein bisschen was über mich erzählen darf, ich bin mehr spezialisiert auf die Fahrradbranche und da haben wir ja ein Riesenphänomen spätestens seit Corona oder vor allem in Corona erlebt, dass Jobrad durch die Decke gegangen ist. Die Leute wollen Fahrrad fahren, vor allem E-Bikes sind im Trend. Die machen einen großen Umsatz des gesamten Voluminas aus hier in Deutschland. Und durch die Jobrad-Thematik geht der Trend immer mehr in die Richtung und entsteht auch eine gewisse leichte Abhängigkeit, dass viele Kunden heutzutage in 4.000, 5.000 Euro neues Fahrrad nicht mehr kaufen wie früher, sondern einfach das finanzieren über die monatliche Abrechnung sozusagen, das Gehaltsmodell. Und es funktioniert auch sehr gut. Das Gleiche eigentlich auch bei höherwertigen Artikeln, die ein gewisses Preis aufruft sozusagen. Da bietet sich das auch an. Jetzt bei kleineren Geschichten, wie du vorhin auch gesagt hast, 10, 20 Euro Artikel, gehe ich jetzt mal davon aus, wird jetzt nicht jemand unbedingt auf Finanzierung oder Ratenzahlung in Anspruch nehmen. Aber eine gewisse Option sollte man schon vielleicht auch anbieten, dass man nicht gewisse Zielgruppen ausschließt. Man muss natürlich auch klar und deutlich nochmal transparent kommunizieren, was einen erwartet an Kosten. Also die Anbieter kommunizieren ja auch, wie viel monatlich abgeht, zu welchen Zinsen. Genau, und
stimmt, ein Punkt, den ich nicht beachtet habe, ist natürlich auch das Umsatzvolumina. Ich habe jetzt, ich würde sagen, keine Geldprobleme. Stimmt aber, wenn ich Produkte kaufe, die vielleicht im Vierstelligen sind oder wie auch immer, dann überlege ich mir auch, je nachdem, wie hoch auch der Zins ist, gell? Also das muss man ja ganz klar sagen, überlege ich mir auch, ob ich das in Teilen bezahle, weil es einfacher für mich zu kalkulieren ist und ich vielleicht nicht an irgendwelche Festgelder gehen muss und das dann rein theoretisch über 4 Monate gestreckt vielleicht einfach aus meinem Cashflow bezahlen kann, also aus meinem Gehalt. Aber wenn es jetzt eine große Summe ist, die ich jetzt vielleicht nicht auf dem Girokonto liegen habe, dann muss ich vielleicht irgendwelche Aktien auflösen oder was auch immer, dann habe ich Verluste, dann macht es ja auch tatsächlich Sinn. Also dieses, ich bin nur, ich wollte mal ein bisschen provokant fragen, weil bei kleineren Produkten, ja, da finde ich das schwierig. Also gerade wenn ich so, keine Ahnung, wenn ich jetzt über so Sachen rede, bei Fahrrädern bist du natürlich voll dabei. Ich war auch während Corona kurz davor, mir ein 12.000-Euro-Fahrrad zu kaufen. Und das hätte ich dann auch gerne nicht auf einen Schlag bezahlt. Habe ich am Ende nicht gemacht, bin in eine andere Schiene reingegangen, aber das war, ich stand kurz davor. Da habe ich mir auch überlegt, wie macht das Sinn? Also weniger dieses Buy Now, Pay Later, das nicht. Ist im Endeffekt ja das Gleiche, aber ich hätte dann über eine Ratenzahlung oder sowas schon auch nachgedacht, wenn der Zins gut ist. Genau aus dem Punkt wollte ich damit ja auch drüber diskutieren, diese Zahlungsoptionen. Also das eine ist das andere ist natürlich auch die Anbieter zu haben, dass alles angenommen wird, wie Kartenzahlung, wie PayPal. Ich kann jetzt mal frei raussagen, ein Thema, ich habe jetzt einen Urlaub in Thailand gebucht. Und die kamen, keine Ahnung, bin in Bangkok, ich bin dann irgendwann am Strand. Und zwischendurch ist ein Abenteuerteil dabei, wo ich in so einen tiefen Dschungel gehe und halt in so einer Bambushütte wohne. Und die kamen dann auf mich zu, ja, du musst im Voraus bezahlen, aber es gibt zwei Dienstleister, ich hatte sie beide noch nie gehört. Und tatsächlich wäre es beinahe daran gescheitert. Also ich habe mich dann aufwendig da angemeldet, ich kannte das nicht, ist ja auch, du schickst Geld nach Asien, 2 Monate vorher, das wirkt unseriös und so weiter und so fort. Ich habe es trotzdem gemacht, weil es eine Empfehlung war und mir jemand gesagt hat, das hat bei mir auch perfekt funktioniert. Also der Social Proof war da. Wenn der nicht da gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht.
Ja, unbedingt mit zu berücksichtigen, also dass man da hier Zahlungsmethoden anbietet, die anerkannt sind, die viel benutzt werden, wie zum Beispiel auch Amazon Pay, ist ja auch immer so eine Variante, die häufiger auch nachgefragt wird bei vielen Kunden mittlerweile. Das stimmt, auch digitale Geldbörsen, also wenn man mit dem Mobilgerät bestellt, Google Pay, Apple Pay, PayPal, wie du richtig gesagt hattest. Und dann gibt's noch die Sparte Kryptowährung. Also ich muss gestehen auch noch nicht, aber es gibt Zielgruppen, die da relativ affin sind, also die eine gewisse Akzeptanz vielleicht auch erwarten im Bereich Bitcoin und anderen Kryptowährungen, was technikaffine Kunden betrifft. Also da gibt's verschiedene.
Siehst du da Unterschiede in B2C und B2B?
Ich würde, wenn du mich persönlich fragen würdest, ist es nicht anhand der Statistik belegt, eher Richtung B2C da tendieren, dass es eher so technikaffine Kunden sind, die das anwenden würden, Kryptowährungen. Also es ist nicht unbedingt klassische Unternehmungen, die Produkte selbst für ihr Unternehmen einkaufen.
Und wie siehst du das insgesamt, wenn die Zahlungsoptionen, was die Zahlungsoptionen angeht, hast du da Erfahrungen, dass man B2C vielleicht mehr anbieten muss als B2B?
Auch eine sehr gute Frage. Eine gewisse Unterscheidung sehe ich da nicht, um ehrlich zu sein. Es gibt vielleicht eine Präferenz im B2B, dass die mehr auf Rechnungen zum Beispiel aus sind, mehr auf Kreditkartenzahlungen, was es nicht sofort gleich im Geldbeutel spürbar ist, sondern erstmal das Produkt soll da sein, soll funktionieren. Im B2C-Bereich sind es mehr so die PayPal-Geschichten, Google Pay, Apple Pay-Geschichten, die sehr schnell funktionieren sozusagen, wo man bestenfalls seine Methode schon gespeichert hat. Genau. Aber habe ich jetzt keine Studie oder Statistik,
die das... Auch da kann ich mal so ein bisschen auf ein Nähkästchen plaudern. Ich meine, der OMT ist ja ein B2B-Unternehmen. Also die meisten, die bei uns Tickets buchen, buchen das halt übers Unternehmen. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel schaue bei Konferenzen, Seminaren und so weiter, da wird gefühlt 90% über Rechnung gekauft. Wenn es ein Geschäftsführer ist, der das bestellt, dann ist es ganz häufig auch die Kreditkarte oder sogar mal PayPal. Also das sind so die Sachen. Aber ein Mitarbeiter, der bucht, bucht eigentlich fast nie über eine Kreditkarte, weil der hat keine von der Firma irgendwie, die er zur Verfügung hat oder wie auch immer. Also ich pauschalisiere jetzt, es gibt immer Ausnahmen, aber ich merke, und bei den kleineren Produkten, also wenn wir zum Beispiel unser Printmagazin verkauft haben, das kostet 10 Euro, das haben halt auch viele mal B2C gekauft. Da haben wir sehr viele Sachen über PayPal und Kreditkarte gehabt. Aber bei den größeren Sachen, also alles, was so dreistellig wird oder sogar bis zu vierstellig geht in den Umsätzen, war eigentlich gefühlt 90% auf Rechnung, wenn nicht sogar mehr. Und tatsächlich sind wir sogar am Überlegen, aufgrund von Gebühren oder, also wir nutzen das Stripe im Hintergrund, aufgrund von Gebühren und so weiter, dass der Mehraufwand für diese anderen Bestellungen so niedrig ist, dass ich am Überlegen bin, alles nur noch per Rechnung anzubieten. Auch wenn ich ein bisschen verliere, ich habe einen anderen Aufwand dahinter. Und allein der buchhalterische Aufwand, die Stripe-Rechnung am Ende auseinanderzuziehen oder auch auf PayPal, ist auf B2B-Ebene total umständlich. Das ist im Shop vielleicht ein bisschen anders als jetzt bei dem, was wir hier machen. Aber also wir sind da wirklich schon wieder am Überlegen, von wegzugehen und nur noch per Rechnung anzubieten. Auch wenn das ja dem widerspricht, was wir hier eigentlich besprechen.
Absolut legitim, wenn das die Statistik hergibt und auch der Zielgruppe entspricht. Vielen Dank auch dafür die Insight. Also da als Beispiel vielleicht ein Online-Shop, der sowohl als auch Zielgruppen hat, B2C und B2B, ist Home24. So, also der Online-Shop schlechthin für Möbel, ohne jetzt IKEA schlecht zu reden oder Otto. Und Home24 bestellen ja nicht nur Privatkunden, sondern auch Unternehmungen, die ein Büro haben, zum Beispiel, und ja, ein Büro-Inventar erweitern möchten, mit Schränken, mit Tischen, was auch immer. Und die bieten im Checkout-Prozess nicht nur die klassischen, Anführungsstrichen, stellst jetzt mal B2C-Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel PayPal oder Ratenkauf, sondern auch Kauf auf Rechnung oder auch die Kreditkarte, wie du es gerade gesagt hattest, die häufiger laut eurer Statistik mehr von Geschäftsführer benutzt wird. Also da kann man auch flexibel sein und verschiedene Optionen mit anbieten und kann es dann natürlich im Nachhinein bestenfalls die Daten, die man bekommt, noch richtig verarbeiten und daraus deine Learnings ziehen, was am häufigsten genutzt wird.
Ja, ich habe mir gerade zwei, drei Sachen aufgeschrieben, parallel dazu, die ich in die Shownotes packen will. Deswegen, was mir, also total spannend, ich glaube, da können wir noch ewig lang drüber diskutieren, mit Blick ein bisschen auf die Uhr. Ich will mal zu technischen Aspekten kommen. Was muss ich da beachten?
Das ist auch ein nicht unterschätzter Gedanke. Also soll nicht alles nur schön aussehen im Frontend, sondern soll auch technisch sauber aussehen. Ist ein nicht unterschätzter Ranking-Faktor, auch seitens Google und auch in der User Experience sehr wichtig. Spätestens seit Corona sind wir so eine gefühlte TikTok-Generation geworden. Wir sitzen am Handy, haben eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn wir eine Website besuchen, die wir noch gar nicht kennen, gehen zum ersten Mal drauf und die Seite ladet zu langsam, hat irgendwelche technischen Bugs oder Fehler, dann schrickt es auch ab und ladet nicht unbedingt so ein, dass man dort konvertiert oder auch einen Einkauf tätigt. Also einmal die Seitenladegeschwindigkeit ist wichtig zu berücksichtigen. Hier habe ich auch eine Statistik oder eine Referenz seitens Google direkt. Die Quelle ist jetzt nicht erschreckend vom Jahr 2016, also nicht mehr up to date, aber es verdeutlicht nochmal, wie stark eigentlich Google drauf Wert legt, weil laut Google verlassen 53% der mobilen Website-Besucher eine Seite, die länger als 3 Sekunden zum Laden braucht. Deswegen das Wort 2016, jetzt nochmal 9 Jahre später, wenn es damals schon 53% waren, zwischendurch war noch Corona, zwischendurch TikTok gekommen, wie dieser Wert sicherlich noch höher liegen. Können wir gerne noch im Nachgang rausfiltern noch die aktuellere Statistik. Dann einmal die Mobile Responsiveness, also dass wir den Checkout-Prozess optimieren auf verschiedene Bildschirmgrößen und Geräte, also auch auf Tablets zum Beispiel. Dann Sicherheitsmaßnahmen wie SSL-Zertifikate oder es kommt ein bisschen koreanisches Wort, PCI, DSS-Konformität, also Payment Card Industry, Data Security Standard. Das sind die Richtlinien, die die Kartenzahlungsanbieter festgelegt haben, die man sich halten muss, damit, wenn jemand seine Kreditkarte zum Beispiel als Zahlungsmethode angibt, dass sie dann nicht irgendwie von jemandem abgegriffen werden kann, dass man den 3-stelligen Code weiß, die Kartennummer, alles Mögliche, muss man da gewisse Standards auch einhalten. Dann sollte man bestenfalls auch eine Infrastruktur haben, die AB-Test auch erlaubt, um verschiedene Varianten miteinander vergleichen zu können. Und Integrationsfähigkeit ist ja nicht zu unterschätzen. Also, dass man verschiedene Schnittstellen anbietet zu Zahlungsgateways oder CRM oder auch Analyse-Tools. Aber mittlerweile haben das so die grundlegendsten Online-Shops solche Schnittstellen. Und was man nicht unterschätzen darf, wenn man jetzt zum Beispiel in gewisse Peaks hat im Online-Shop, sei es jetzt Black Friday, Cyber Week, dass der Online-Shop im technischen Aspekt auch für erhöhten Traffic während Spitzenzeiten auch ausgerüstet ist, dass es dann nicht gleich runtergeht und der Server streikt.
Was für rechtliche Aspekte muss ich beachten? Kannst du uns dazu auch was sagen? Du bist jetzt kein Anwalt, aber wahrscheinlich hast du ein bisschen Erfahrung.
Ja, gibt es tatsächlich ein paar Punkte, die wir kurz anteasern können. Der erste Punkt, da würde ich gerne auch auf ein Gesetz oder eine EU-Richtlinie eingehen vom Jahr 2012. Da hat die EU bestimmt, das Gesetz nennt sich Buttonlösung. Also soll der Bestellbutton im Checkout eindeutig und klar und verständlich kommuniziert sein, mit zahlungspflichtig bestellen oder jetzt kostenpflichtig einkaufen. Also es soll so einen gewissen Schutz für den Nutzer mitbringen, damit er weiß, es ist jetzt irgendwie nicht eine Testphase und auf einmal wird Geld abgebucht, sondern es ist kostenpflicht, kostet Geld. Und das ist ein rechtlicher Aspekt, den zu berücksichtigen gilt. Dann einmal die Datenschutzkomponente, die Privatsphäre. Gibt es auch verschiedene, das sind andere Experten, aber Datenschutz Grundverordnungen oder auch bestimmte EU-Richtlinien einhalten muss. Dann, was ich gerade erwähnt hatte, ist die PCI-DSS, also die Gewährleistung der Einhaltung der Standards für den Umgang mit Kreditkarteninformationen. Dann haben wir noch Verbraucherschutzgesetze, die zum Glück ja auch da sind, wo wir in Deutschland sehr stark sind. Dann die Barrierefreiheitsgesetze, also dass auch Menschen mit Behinderung, sei es vom Auge her oder auch, dass sie nicht richtig tippen können, auch die Website zugänglich haben. Es gibt Steuervorschriften, Altersverifikation für Produkte, die ab 18 erst erlaubt sind, also dass man hier auch einen gewissen Legitimierungsprozess implementiert. Die AGBs sind sicherlich auch nicht unwichtig, dass man die auch klar dran zeigt und auch eine Einwilligung, eine Zustimmung vom Nutzer einholt.
Müsste ich nochmal mit einem Anwalt drüber reden, glaube ich, dass da noch so alles gibt. Ich habe noch zwei Fragen. Nochmal zum technischen Aspekten. Hast du Tool-Empfehlungen für Online-Shops oder irgendwas? Gibt es irgendwelche Tool-Anbieter, wo du sagst, hey, die bevorzugst du oder kennst du und weißt, dass sie gut funktionieren?
Ja, gibt es tatsächlich. Also ich muss gestehen, ich habe jetzt nur einen Tool-Anbieter, den ich hier platzieren kann. Ich möchte anderen das nicht abstreiten, dass sie es auch sehr gut machen. Das ist einmal erecht24.de. Die finde ich sehr fit, was die Einrichtung betrifft im Bereich Datenschutzerklärung, AGB, Impressum, auch für E-Mail-Signatur, für Social Media, Widerrufsrechtkomponenten. Die haben auch, finde ich, einen sehr hilfreichen Ratgeber, wo aktuelle Gesetzesänderungen kommuniziert werden, die man berücksichtigen sollte und immer wieder auch Updates, wenn irgendwas zum Beispiel technisch zum Beispiel mal nicht funktionieren sollte mit irgendeinem Tool-Anbieter, ein Plugin zum Beispiel.
Wir nutzen Avalex, finde ich auch sehr gut. Das ist von einem Mainzer Anwalt, von einem Anwalt aus Mainz, den ich ganz gut kenne, ist zu viel gesagt, aber der viel in unserer Branche unterwegs ist. Ich habe die Frage zum falschen Zeitpunkt dumm gestellt. Mir ging es nicht bei den Tools um diese Rechtsgeschichte, sondern um die technischen Themen im Thema Warenkorbabbruch oder Checkout-Marketing. Gibt es dort Tools, die du nutzt, die man im Shops einbindet?
Ja, ich tue ungern jetzt da anderen was sozusagen vorenthalten, aber ich persönlich starte eigentlich immer mit Mouseflow oder Hotjar, also dass das Tool erstmal mir eine Heatmap erstellt, das Scrollverhalten mir anzeigen lässt, wie der Nutzer sich verhält auf den, nicht nur der Startseite, auf Kategorieebene, Produktseite und dann auch im Nachgang, sei es zum Beispiel im Warenkorb, im Checkout-Prozess, weil daraus kann man schon sehr viel meiner Meinung nach auch ableiten und dann kann man daraus basierend bestimmte Kampagnen erstellen, die dann anhand eines Triggers, eines Auslösers gewisse Mechanismen starten, wie wir vorhin angesprochen hatten, wie zum Beispiel Warenkorb, Abbruch-E-Mail oder ein Exit-Intent-Pop-Up. Das können diese Tools jetzt nicht direkt, aber das kann man auch verknüpfen dann mit verschiedenen Plugins oder auch Tools. Da ist, wenn man so ein bisschen seinen Geschmack, kann man selbst entscheiden, was einem besser gefällt, ja.
Also ich bin ja nicht aus dem E-Commerce und so weiter, aber wir beschäftigen uns sehr viel mit Tools. In dem Bereich habe ich mich tatsächlich irgendwann mal ein bisschen informiert. Das Tool, das so die besten Kritiken bei uns bekommen hat, war Uptane. Die haben auch wohl keine Fixkosten, sondern da gibt's eine variable Komponente, also für mehr Umsatz und so weiter. Ich kann es nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich habe sehr viele Menschen, die ich ja tatsächlich in meinem Kosmos kennengelernt habe, die sehr auf dieses Tool schwören. Ich habe keine Aktien da im Feuer. Ich kann euch mal einen Link zu unserer Toolseite dazu oder auch zu Uptane selbst in die Shownotes packen. Sowas in der Art, vielleicht kann man ja mal nach Uptane-Alternativen suchen, dann gibt es ja vielleicht noch ein paar andere Anbieter, die man sich anschauen kann, aber ich selbst habe auch keine Erfahrung damit. Wir machen es auch tatsächlich mit Hodger und mit Mouseflow, dass wir uns die Performance auf der Seite anschauen und versuchen, Verbesserungen zu finden. Wir gucken uns tatsächlich auch teilweise die Videos an und gucken, was da passiert. Allerdings nicht nur im Warenkorbbereich, das machen wir auch auf anderen Seiten noch. Dann jetzt aber wirklich letzte Frage. Welche KPIs sollte ich bei der Erfolgsmessung beachten?
Ja, auch sehr wichtig. Also der Klassiker wird da die Conversion Rate einmal sein. Das ist der Prozentsatz der Besucher, die auch einen Kauf abschließen. Da, wenn man verschiedene Leute fragt, gibt es verschiedene Benchmarks, Richtlinien, je nach Branche auch. Also je teuer das Produkt wird, je tendenziell geringer ist die Conversion Rate als Benchmark in der Branche. Dann haben wir noch einmal die Warenkorb-Abbruchrate. Also wie viel Nutzer, die einen Artikel im Warenkorb gelegt haben, aber einen Kauf nicht abgeschlossen haben. Haben anfangs erwähnt gehabt, das sind ja 70% weltweit aktuell, die Warenkorb noch abbrechen. Dann finde ich noch die KPI sehr wichtig, durchschnittlicher Bestellwert, Average Order Value, also der durchschnittliche Betrag, der pro Transaktion noch ausgegeben wird. Dann haben wir noch die KPI wie Checkout-Zeit, also wie lange braucht der Kunde, um den Checkout-Prozess abzuschließen. Und gibt es eine Ausstiegsrate, also wie viel Prozent der Besucher die Website nach dem Checkout zum Beispiel auch verlassen. Das sind jetzt mal 5 KPIs, da gibt es noch einige mehr. Der Zeit halber habe ich es mal komprimiert, zusammengefasst auf die 5 KPIs.
Ja, ja, spannend. Also vielleicht können wir ja zum Abschluss mal festhalten, ich glaube, der Checkout, egal ob es Warenkorbabbrecher oder Upselling ist und so weiter, ist der Moment, wo Leute bereit sind, ihr Geld in die Hand zu nehmen und gerade etwas zu kaufen. Und es gibt keinen Moment, wo man, glaube ich, leichter an Geld rankommt, oder? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so als Zusammenfassung auch sagen.
Deswegen ist es auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Also das wäre echt fahrlässig, wenn man das nicht tut. Im E-Commerce macht das, glaube ich, gefühlt so heutzutage jeder. Aber es geht nicht nur um E-Commerce, es geht ja auch um Dienstleistungen oder wie auch immer. Ihr habt ja vielleicht auch irgendwelche Zielseiten, wo ihr Umsätze macht. Denkt darüber nach. Lukas, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Hat zur Mitte hin richtig Fahrt aufgenommen, das Gespräch, fand ich. Da haben wir echt coole Cases mit reingebracht. Vielen Dank für deine Zeit.
Darf ich zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung, für die Plattform und auch deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Und ja, hat Spaß gemacht. Wir hätten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger sprechen können.
Problemlos. Sehr cool, sehr cool. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Lukas noch der Hinweis von mir. Jetzt kommt der CTA bei uns und dann gucke ich, ob ihr alle auch im Warenkorb später wart. Wir haben am 3.4. unsere nächste Konferenz und zwar in Stuttgart. Also, wer Lust hat, es ist ein ganz cooler Aufschlag, unser Einstiegsevent. Nee, das stimmt nicht. Wir haben ein Online-Event vorher noch, aber unser erstes Offline-Einstiegsevent in diesem Jahr, bevor wir dann zu unserer großen Konferenz im September nach Mainz gehen, in Stuttgart bei den Stuttgarter Geekers im Stadion. Wir haben 2 Tracks, 14 Vorträge vorbereitet. Wer Bock hat, der Link ist in den Shownotes. Wer Bock hat, dabei zu sein, ich würde mich freuen, ein paar Tickets gibt es noch. Jetzt muss ich die Verknappung reinbringen. Aber nur für euch noch eine Stunde reserviert, wenn ihr das hier hört. Nee, das war, ja, egal. Irgendwelche, kommt einfach vorbei. In diesem Sinne, wir sehen uns vielleicht in Stuttgart. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, erster Offline-Aufschlag dieses Jahr. Lukas, vielen Dank an dich. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao, ciao.